Ja, heute Esra 3 bis 4, wo zunächst berichtet wird, wie der Altar gebaut wird, die erst die Opfer wieder eingeführt werden. Und danach geht es um die Frage, wer denn mitmachen darf am Aufbau des Tempels. Ja, zunächst mal zu der Frage des Altares. Also das ist Esra 3, Vers 1 bis 3. Dazu schreibt Benjamin Lau: Das Datum des Einzugs der hinaufziehenden Einwandernden wird nicht genannt. Ich hatte ja schon beim letzten Mal gesagt, man kann eben dieses Hinaufziehen, hat ja im modernen Hebräischen eben die Konnotation von Einwandernden, und das ist auch genau das, was Lau in seiner Formulierung zum Ausdruck bringen möchte. Daher bringe ich es manchmal in dieser doppelten Übersetzung, und das muss man eigentlich immer so dann auch mitlesen auf die Weise. Das Datum des Einzugs der hinaufziehenden Einwandernden wird nicht genannt. Im Unterschied zu den Tagen Josuas bin Nun einerseits und zu den Tagen Esras und Nehemias andererseits ließ die erste Welle der hinaufziehenden Einwandernden der Zeit des Tempels keine wirkliche Dokumentation ihres Einzugs in das Land zurück. Man kann annehmen, dass die Reise zehntausender Menschen einige Monate dauerte. Und wenn sie sich im Frühjahr nach der Regenzeit auf den Weg gemacht haben, haben sie das Land in den Spätsommermonaten erreicht, wie es beim Hinaufzug Esras gut dargestellt wird in 8:31. Es ergibt sich also, dass die Zeit der Feste des siebten Monats kurz nach ihrem Hinaufzug begann, und sie beeilen sich, die Opfergebote zu erfüllen, während es noch keinen Tempel gibt. Dazu mussten sie einen Altar bauen, und das ist die erste Handlung im Bereich des Tempeldienstes, die sie vornehmen. Die Arbeit tun sie nach einem Anweisungsbuch, wie geschrieben steht in der Tora Moses des Gottesmannes. Diese Nachricht ist vor allem auf dem Hintergrund der Erzählung des Herbringens der Torarolle durch Esra mehr als 100 Jahre später interessant. Was wussten Sie von den Vorschriften der Tora? Ist das Darbringen eines Opfers auf einem Altar ohne Tempel eine angemessene Handlung? Der Talmud selbst war darüber im Zweifel und gelangte zu der Folgerung, dass es eine Anweisung von Propheten war, die diese Halacha festlegten. Es sagte Rabba Bar Bachana, es sagte Rabbi Jochanan. Drei Propheten zogen mit ihnen hinauf aus dem Exil. Einer, der ihnen über den Altar Zeugnis ablegte, einer, der ihnen über den Ort des Altars Zeugnis ablegte, und einer, der ihnen Zeugnis darüber ablegte, dass man Opfer darbringt, obwohl es keinen Tempel gibt. Die Neuerung, die ihnen dank der drei Propheten, die mit ihnen hinaufzogen, zuteil wurde, war, dass der Ort des Tempels seine Heiligkeit auch ohne Tempel behält. Diese Heiligkeit wird nicht aufgehoben, und dies ist eine Heiligkeit für immer. Aber warum war es dringend, Opfer vor dem Bau des Tempels darzubringen? Ein Hinweis darauf scheint in einer kleinen Bemerkung zu erscheinen, die hier innerhalb des Herstellens des Altars auftaucht. Denn Furcht war über ihnen vor den Völkern der Länder. Dies ist eine harte Aussage, die einen beschuldigenden Finger bereits in dieser Phase, sofort bei ihrer Ankunft im Land, gegen die Völker der Länder ausstreckt. Sofort, als die aus dem Exil Zurückkehrenden in ihre Häuser kamen, begann die Sabotagetätigkeit gegen sie von Seiten irgendeiner lokalen Gruppe. Wenn der Verfasser bisher geschwiegen hat und uns der Vorstellung vom Betreten eines verödeten und menschenleeren Landes überlassen hat, gibt es hier plötzlich, bereits im ersten Moment ihres Einzugs nach Jerusalem, feindliche Äußerungen von Seiten der Völker der Länder. Wir werden sie noch antreffen und gut kennenlernen. Aber in dieser Phase kann man die Entscheidung der Führerschaft der Hinaufziehenden, Josuas des Hohen Priesters und Serubabels, mit Hilfe der Rechtsentscheidung der Propheten begreifen, den Opferdienst der Feste des Tischri vorzuziehen, auch ohne den Tempel. Was ist der Grund für die feindlichen Äußerungen? Nicht immer muss man nach hoher Politik suchen. Eine Gruppe zehntausender Einwanderer von dort nach hier erweckt Unruhe und Unbehagen von Seiten der Einheimischen. Ein bisschen Neid auf die Silberschätze, die sie mitbrachten, ein bisschen Begehrlichkeit, ein bisschen Gefühl des Fremdseins. All das zusammen reicht, um solche feindlichen Äußerungen hervorzubringen. Sofort nachdem der Altar aufgestellt war, begannen sie die Pflichtopfer des Laubhüttenfestes durchzuführen und danach die täglichen Opfer nach ihrer Ordnung und die freiwilligen Opfer. Ja, soweit der Text zu dem Bau des Altars. Dazu Anmerkungen?
Der Stadtbilder hat sich gemeldet.
Die Völker, oder wie es da heißt, die Völker der Länder lassen sich die inhaltlich namentlich fassen.
Wir werden gleich im weiteren Abschnitt sehen, mit wem die wohl zu identifizieren sind. Eben mit den Einwohnern Samarias, des nördlichen Teils des Landes wohl. Ja, eine genaue Definition hier von dem Ausdruck selber wird nicht gegeben, aber wir können eben rückschließen aus dem, was im nächsten Kapitel geschehen wird, wer damit vermutlich gemeint ist. Also noch ein bisschen Geduld.
Geht das? Ja.
Ja, Frau
Frau,
Fichtbauer.
zu dem Wort hinaufziehen. Ja, Sie haben das identifiziert wie wieder einwandern, ne? Aber ich glaube, dieses Hinaufziehen indiziert ja sofort, dass es nach Jerusalem geht. Zu dieser Shining City on the Hill. Ja, also nach Jerusalem hochziehen. Das ist wirklich hinaufziehen. Also ja, man zieht nach Jerusalem nach oben. Also nicht einfach nur einwandern. Also so würde ich das eigentlich interpretieren.
Ja, so kommt es auch tatsächlich in der Bibel vor. Gerade die Psalmen, das sind die 120er, 130er Psalmen, wo es auch mal ist, ein Wallfahrtslied nach Jerusalem. Da wird eben häufig von dem Hinaufziehen gesprochen. Und das ist natürlich wirklich je nach, aus fast jeder Richtung, wenn man nach Jerusalem kommt, steigt man hinauf. Das ist also auf jeden Fall topografisch verordnet. Und soll sicher auch ein spirituelles Hinaufgehen natürlich bedeuten. Und das, also eigentlich, es gibt den Ausdruck eben, dass die Aliala Regel, das Hinaufgehen zur Wallfahrt, da kommt das schon vor als religiöser Ausdruck. Und es ist eben im modernen Hebräisch ist es halt der Ausdruck für die Einwanderung genommen. Und das gibt eben dem Ausdruck, es gibt auch ein modern hebräisches Wort für ganz normale Einwanderung. Aber es wird eben ausdrücklich gesagt, wenn Juden in das Land Israel kommen, ist das nicht irgendeine Einwanderung, sondern eben ein Hinaufgehen, weil man das
Aufziehen, ja.
als ja, etwas Besonderes sieht. Und auch die säkularen Einwanderer der ersten zionistischen Einwanderungswellen, für die war das ganz wichtig. Die haben sogar oft das Datum ihrer Einwanderung als ihr eigentliches Geburtsdatum gesehen, dass sie sozusagen neu geboren werden. Und so ist es auch bei dem ersten aschkenasischen Oberrabbinermandats Palästinas, Avraham Kook, der ja auch selber eingewandert ist, dass er auch aus der jüdischen Tradition gibt es das natürlich schon, diesen Gedanken hervorhebt, dass ein Jude, der in das Land einwandert, eine neue Seele bekommt. Also da kommen alle diese, dass man eben doch, man kann, es gibt Gebote, die man außerhalb des Landes nicht erfüllen kann. Es ist eine besondere Nähe zum Heiligtum. Also das steht alles bei diesem Hinaufziehen natürlich auch noch im Hintergrund. Ja, was interessant ist, worauf Lau hier gar nicht eingeht, und ich habe es auch bei Raphael Breuer nicht gesehen, Es muss uns eigentlich überraschen, dass so gesagt wird, dass sie am 1. des 7. Monats in den Tempel, den Altar einweihen und dann berichtet wird, dass sie die Opfer des Laubhüttenfestes darbringen, was ja am 15. Tag des 7. Monats gefeiert wird. Und man kann sich fragen, wieso erwähnen sie nicht die Opfer, die am 10. des 7. Monats dargebracht werden an Yom Kippur? Und auch nicht die, die am 1. des 7. Monats dargebracht werden für Rosh Hashanah, für Neujahr. Und da wird natürlich auch in der Forschung viel gefragt, weil eben Rosh Hashanah und Yom Kippur Feste sind, die nicht in allen Festkalendern der Tora erwähnt werden. Also in Levitikus 23 ja, auch in Numeri 28, 29, aber in den anderen Festkalendern werden sie nicht erwähnt. Und da kommt dann eben auch die Frage, wie alt diese Feste wirklich sind oder ob sie vielleicht erst nachexilisch sind. Und da ist eben auch diese Stelle eigentlich ziemlich interessant, weil wir einerseits sehen, dass ja das Laubhüttenfest Sukkot gefeiert wird, aber die einige Tage vorangehenden Feste nicht erwähnt werden. Es geht dann weiter mit der Grundsteinlegung des Tempels am Neumond des Monats Iyar, was der zweite Monat ist nach der Kalenderrechnung, das dann in das Jahr 537 fallen würde. Und da heißt es dann, und sie gaben den Steinhauern und den Handwerkern Geld und den Leuten von Sidon und Tyrus Speise und Trank und Öl, Zedernholz aus dem Libanon über das Meer nach Jaffa zu bringen, entsprechend der Erlaubnis des Kyros, des Königs von Persien, für sie. Dieser Vers ist nicht vorstellbar, wenn ihm nicht genaueste und gründliche Vorbereitung des Bauprojekts bis in die kleinsten Details voranging. Woher kamen die Steinhauer und die Holzarbeiter? Woher hatten sie Speise und Trank und Öl für Sidon und Tyrus als Gegenleistung für das Zedernholz? Dieser Vers lässt sehr stark den Gedanken an die bekannte Erfahrung in den Tagen Salomos aufkommen. 1. Könige 5, 24 bis 25. Auch Salomo gab Hiram, dem König von Tyrus, Weizen und Öl als Gegenleistung für das Holz. Die Rückkehrer nach Zion begannen mit der vorbereitenden Arbeit für den Bau des Tempels selbst. Auch die Bezahlung für die, die die Arbeit am Tempel taten, gaben sie den Steinhauern und den Holzarbeitern und den übrigen Handwerkern. Das Gefühl ist, dass, siehe, alles bereits voranschreitet auf den Bau des Tempels hin, wie es sich gehört. Es gibt zwar bereits feindliche Äußerungen von Seiten der Einheimischen, der Völker, der Länder, aber die genaueste Vorbereitung, die die Hinaufziehenden vornahmen und das Budget, das sie im Voraus bereitstellten, sollten ihnen helfen, die Arbeit schnell umzusetzen. Diese Vorbereitung dauerte ein halbes Jahr und das Datum für die Grundsteinlegung des neuen Tempels wurde auf den Monat Iyar des zweiten Jahres gelegt. Das Datum des Beginns des Baus des ersten Tempels, 1. Könige 6,1. Im Hintergrund dieser gesammelten Erregung steht das Bild des ersten Tempels und die Sehnsucht, ihn zu erneuern, führt die Hand des Schreibers in der Beschreibung dieser Monate der Vorbereitung. Und die Bauleute legten den Grund des Tempels des Ewigen und sie stellten die Priester hin, mit Trompeten versehen. Und die Leviten, die Söhne Asafs, mit Schlaginstrumenten, den Ewigen zu preisen durch David, den König Israels. Und sie antworteten mit Lobpreis und mit Danksagungen dem Ewigen, denn er ist gut, denn ewig währt seine Güte über Israel. Und das ganze Volk jubelte mit lautem Jubelruf, mit Lobpreis dem Ewigen für die Gründung des Hauses des Ewigen. Und viele von den Priestern und den Leviten und den alten Häuptern der Vaterhäuser, die den ersten Tempel gesehen hatten, weinten mit lauter Stimme, als dieser Tempel vor ihren Augen grundgelegt wurde. Und viele waren im Jubelruf und Freude, die Stimme zu erheben. Nur fünf Worte widmet das Buch der Grundlegung des Tempels, nach der hebräischen Zählung natürlich, im Deutschen kommt das nicht hin. Und die Bauleute legten den Grund des Tempels des Ewigen. Die gewaltige Erregung über die Grundlegung des Tempels an der Stelle des Tempels Salomos vermischte alle Sinne. Die Zeremonie schloss die mit Trompeten versehenen Priester ein und die Leviten von den Söhnen Asafs, die auf die Schlaginstrumente schlugen. Die levitischen Sänger von den Söhnen Asaphs haben wir an den Flüssen Babylons sofort nach der Zerstörung getroffen. Psalm 137. Wir haben sie überströmt von Sehnsucht und von Schmerz über den Verlust des Tempels gesehen. Und jetzt stehen die Söhne ihrer Söhne vor den Ruinen des Tempels und sehen die Grundsteinlegung. Der Erfahrung der Erregung und der Freude gegenüber ertönt die Stimme der Alten des Volkes. Jene von den Häuptern der Vaterhäuser, die sich noch an den ersten Tempel in seiner Pracht erinnerten. Sie waren sicher Kinder in der Zeit vor der Zerstörung. Und jetzt erwachte in ihnen die Erinnerung an jenen Tempel. Sie stehen dort und wundern sich, ob dies ein Traum ist oder die Wirklichkeit des Lebens. Sehen ihre Augen wirklich, wie der Ewige die Rückkehr Zions zurückführt? Psalm 126. Aus der Tiefe der Sehnsucht in der Seele brach das Weinen hervor. Vielleicht auch aufgrund des Wissens, dass keine Chance bestand, den Tempel Salomos in seiner vollen Pracht zu bauen. Zwischen den Freudenrufen der Jungen und den Tränen der Alten entstand eine erregende Symphonie miteinander vermischter Stimmen. Und das Volk konnte die Stimme des Freudenjubels nicht von der Stimme des Weinens des Volkes unterscheiden, denn das Volk rief mit lautem Jubelruf und die Stimme war bis weithin zu hören. Wer waren diejenigen, die die Stimme aus der Ferne hörten? Die Schrift wird uns ihre Identität im folgenden Abschnitt enthüllen. Ja, bevor wir dazu kommen, erst noch mal einen Augenblick innehalten bei der Grundsteinlegung des Tempels. Dazu Anmerkungen?
Wir sprechen hier in dem ersten Abschnitt von der Erlaubnis des Kyros. Ja. Und meine Frage ist, weil im späteren Text wird diese Erlaubnis noch und das sogar umgewandelt in einen Befehl. Ja, also meine Frage ist an für sich, wie ist diese, bleiben wir bei Erlaubnis, dann in den babylonischen Annalen aufgeschrieben worden. Da sind doch Funde gemacht worden.
Ja, wir hatten letztes Mal in der Sitzung gesehen, es sind nicht in den babylonischen Annalen, aber man hat einen Tonzylinder gefunden, mit einer Erklärung des Kyros, nachdem er Babylon eingenommen hat und wo er sagt, dass er allen Völkern ermöglicht, ihre Götterbilder in ihre Tempel zurückzuholen und die zerstörten Tempel ihrer Götter wieder aufzubauen. Also dieser Text ermöglicht zu sehen, dass die Erlaubnis des Kyros an die Juden, den Tempel in Jerusalem aufzubauen, Teil einer Gesamtpolitik war. Das hat er nicht nur den Juden erlaubt, sondern allen Völkern, die deportiert worden waren. Und ja, da hatten wir auch letztes Mal ein bisschen drüber gesprochen. Es ist einerseits sicher eine tolerante Politik und andererseits möglicherweise durchaus auch ein politisches Kalkül, dass man vielleicht auch wirksamer und ruhiger herrschen kann, wenn man den Leuten ihre Götter lässt. Das,
Aber wie kommt dann der
also in dem Sinn.
Befehl? Wie
Na, die
verändert?
Sache mit dem Befehl, da werden wir in der nächsten Sitzung noch mehr zu kommen. Das, da habe ich erst so ein bisschen reingesehen, aber da kann man wohl sagen, dass in dem Moment, wo es hier im Land Leute gibt, die die Rückkehrer hindern wollen, den Tempel zu bauen, die Einwanderer die Erlaubnis in einen Befehl umwandeln, um das Ganze eindrücklicher machen zu wollen. Also nicht, dass es wirklich ein Befehl des Kyros war, aber sozusagen nach mehr Autorität zu suchen, um sich gegen die Gegner des Tempelbaus durchzusetzen. Und das werden
Okay.
wir
Das
beim
ist
nächsten Mal, das kommt dann im fünften Kapitel, werden wir dann noch genauer sehen dann.
was auch verständlich ist, ja.
Ja.
Ja. Okay, danke.
Bevor wir jetzt den weiteren Text von Benjamin Lau sehen, habe ich hier noch bei dem nächsten Thema, da geht es jetzt eben um wirklich um die Frage, wer darf mitbauen und wer sind die Gegner des Baus, habe ich jetzt noch einen Text von Raphael Breuer, dessen Kommentar von 1932 ist. Und wir werden dann nachher sehen, dass er schon ein durchaus großer Gegensatz ist zu dem, wie es Benjamin Lau auch interpretiert. Also im Hintergrund muss man wohl sehen, dass wenn jetzt also in Esra 4 kommen halt Leute, die im Land wohnen und sagen den Rückkehrern, dass sie an dem Tempel mitbauen wollen. Und da ist hier, sagen sie eben auch, dass sie dem Gott Israels dienen und gemeint sind hier die Leute, die in Samaria wohnen, also in dem nördlichen Teil des Landes, der zum Königreich Israel gehörte, den die Assyrer 722 erobert haben und wo sie dann eben einen großen Teil der Bevölkerung ins Exil geführt haben, auch Bevölkerung aus anderen Teilen des Assyrischen Reiches angesiedelt haben. Und wir haben von da so eine Mischbevölkerung, also wohl schon eben Leute der 10 Stämme, die nicht exiliert wurden, aber auch Neueinwohner. Und in 2 Könige 17 wird auch beschrieben, dass diese nach Samaria Deportierten erstmal ihre Götter mitbringen, aber sich dann nicht in Ruhe im Land niederlassen können, sondern von wilden Tieren verfolgt werden, sie alle möglichen Unglücke treffen. Und dann kommt sie zu der Folgerung, sie müssen wissen, wie der Gott des Landes angebetet wird, denn sonst wird es Ärger geben. Und sie bitten dann, dass ihnen einer der alten Priester geschickt wird, so wird es in 2 Könige 17 beschrieben, der sie unterweist, wie man dem Landesgott dienen muss. Und das geschieht dann auch. Und der Text in 2 Könige 17 ist ziemlich kritisch. Er sagt, ja, also einerseits nehmen sie dann den Glauben an den Gott Israels an und dienen ihm, aber parallel dazu dienen sie auch weiter ihren alten Göttern. Also die sind nicht so ganz koscher, könnte man sagen. Und das ist natürlich eine der Grundlagen für die Gruppe der Samaritaner, die sich dann später entwickelt, die auch im Neuen Testament erwähnt wird. Also das steht im Hintergrund und die Frage eben, wie man damit umgeht. Da haben wir jetzt hier bei Raphael Breuer und bei Benjamin Lau nochmal 2 unterschiedliche Ansätze. Also Breuer schreibt dazu, der König von Assyrien, Sanherib, brachte Völkerschaften aus Babel, Kuta und so weiter und ließ sie in den Städten Samarias wohnen, anstatt der Kinder Israels. Sie nahmen Besitz von Samaria und wohnten in dessen Städten. Das ist also die Zusammenfassung aus 2 Könige 17 von der Deportation anderer in die Städte Samarias. Und Esarhaddon, der jetzt in Esra 4, 1 bis 2 erwähnt wird, war der Sohn und Nachfolger Sancheribs, nach dessen Ermordung durch seine Söhne Adramelech und Saretsa. Die neuen Ansiedler aber wurden von Israel niemals für voll angesehen. Denn, wie es in 2 Könige 17 heißt, Gott beteten sie an, aber auch ihren Göttern dienten sie nach dem Brauch der Völker, von denen man sie weggeführt hatte. Es ist darum klar, dass sie, warum ihr angeblicher Monotheismus von Serubabel und den Familienhäuptern, noch bevor sie ihren Antrag ausdrücklich zurückwiesen, sofort als Vorspiegelung falscher Tatsachen empfunden wurde. Und Breuer weist das nach mit dem Unterschied, den es im Text gibt, zwischen dem geschriebenen und dem vokalisierten Text. Also er schreibt eben, der angebliche Monotheismus kommt halt so, wie man den Text lesen sollte, und ihm bringen wir Schlachtopfer dar, wo eben das Wörtchen Lo mit Aleph geschrieben am Ende in das Wörtchen Lo ihm übertragen wird, während eben, wenn man das so wie es geschrieben steht, mit den Konsonanten lesen müsste und nicht bringen wir Schlachtopfer dar. Also in dieser doppelten Tradition des schriftlichen und des punktierten Textes sieht Breuer auch nochmal einen Hinweis darauf, dass sie eben nicht wirklich dem Gott Israels gedient haben. Nur eindeutig sich zu Gott bekennende, mit Ausschluss aller, die nur ein getrübtes Bewusstsein von Gott, dem einen, haben, können und sollen Mitarbeiter am Heiligtum Gottes sein. Vergleiche babylonischer Talmud Schkalim 4b und Arachin 5b, wo es eben heißt, der Fremde und der Kutäer, und das sind eben gerade die Leute, die nach Samaria deportiert wurden, die den Schekel gegeben haben, also den jährlichen Beitrag zur Instandhaltung des Tempels. Man nimmt sie nicht von ihnen an. Und in Arachin heißt es, Götzendiener geben keine Weihegeschenke für den Tempel. Nur wir allein wollen den Tempel bauen, den Kyros zu bauen, uns befohlen. In Vorahnung der Hindernisse des Tempelbaus, die ihnen bevorstanden, verwandeln sie die Erlaubnis des Perserkönigs in einen Befehl des Perserkönigs. Wie um die heranschleichenden Schwierigkeiten durch einen energischen Hinweis auf ein bindendes Königswort im Keime zu ersticken. Sie ahnten nicht, dass die trüben Machenschaften ihrer Feinde sich stärker erweisen sollten als das politische Dekret, das aus dem vorübergehenden Wohlwollen eines sterblichen Dynasten erwachsen war. In drei Stadien entwickelte sich die Störung des Baus. Zuerst wurden die Hände der Judäer schlaff, als sie merkten, wie das Volk des Landes ihnen feindselig gegenüberstand. Die freudige Begeisterung, mit der sie an den Bau herangegangen waren, wurde durch Sorge und Mutlosigkeit verdrängt. Die Sorge vertiefte sich zum Schrecken, als sie von den feilen Buben hörten, die ihre Feinde angeworben hatten, um ihr Vorhaben zu vereiteln. Die Störung des Tempelbaus begann schon zur Zeit des Regierungszeit des Cyrus, wie aus dem vorliegenden Esra-Berichte Vers 4 bis 5 hervorgeht. Die Störung trat hier in Form von dunklen Intrigen auf, für die das Volk des Landes allerhand Ratgeber von unbekannter Herkunft und Artung zu gewinnen wusste. Zur Zeit des Achaschwerosch verdichteten sich die Machenschaften zu einer offenen Anklage wider die Bewohner Judäas und Jerusalems, die in einem offiziellen Schriftstück dem Achaschwerosch im Anfange seiner Regierung überreicht wurde. Noch aber ließ sich der Kreis der Widersacher nicht genau übersehen. Erst in den Tagen Artaschastas, der, wie Rashi hier und in Megillah am angegebenen Ort bemerkt, niemand anders war als Darius der Perser, der auch den Beinamen Cyrus besaß, trat in Mithridat Tabel, das Haupt der Verschwörung, mit dem ganzen Kreis seiner Hintermänner, in das volle Licht der Öffentlichkeit heraus. Er schrieb seine Anklageschrift in Frieden, so wie es in Vers 7 heißt, und in den Tagen Artaschastas schrieb in Frieden. Wie aus dem ganzen Tenor seines in den folgenden Versen mitgeteilten Schreibens hervorgeht, war seiner heimtückischen Anklage die Form einer um das Staatsganze besorgten Vorstellung gegeben. Wie noch zu allen Zeiten die schlimmsten Niedrigkeiten der Politik sich den Anschein einer im Dienste des Weltfriedens stehenden Aktion zu geben wussten. Ja, das ist der Text von Breuer, der eindeutig auf der Seite derer, die ablehnen, dass andere noch mitbauen, steht. Dazu Anmerkungen?
Herr Stadtmüller.
Danke. Ich habe eine Frage, was da der Herr Raphael Breuer wohl mit Israel gemeint hat. Sind das die Bewohner von Juda oder ist es das gesamte Gebiet des ehemaligen Nordreiches, also Israel und Juda zusammen? Also Israel, das quasi identisch ungefähr mit dem heutigen Israel? Oder wie ist das? Wie ist das in dem ersten Abschnitt? Die Ansiedler aber wurden von Israel für niemals für voll gesehen. Also, oder sind das Reste, die von den Assyrern nicht vertrieben wurden? Also das ist mir nicht ganz klar.
Ja, da sieht man auch tatsächlich, wie der Ausdruck Israel natürlich mehrfach gebraucht werden kann. Also einmal für die Gesamtstämme Israels, die 12 Stämme, dann eben für das Nordreich Israel im Gegensatz zu Juda. Aber was hier Breuer meint, ich würde sagen, das ist einfach der Sprachgebrauch, auch der rabbinischen, der religiösen Literatur. Israel ist sozusagen das Judentum dann. Und da ist natürlich schon, weil Ethnisch gesehen müsste man sagen, die heutigen Juden sind ja eben Judäer, Nachkommen des Stammes Juda, aber das ist da, wo normalerweise in christlichen Texten eben von Judentum gesprochen wird, sprechen jüdische Texte und ich glaube auch gerade die deutschen Rabbiner eben des Anfang des 20. Jahrhunderts sprechen von Israel. Und vielleicht auch, ich weiß nicht, ob es mal als Polemik ist oder zumindest in dem Bewusstsein, dass die Kirche sich als das neue Israel sieht und damit den Anspruch zu behalten, wir sind Israel und lassen uns das auch nicht nehmen. Also ich denke, auf jeden Fall meint er hier eben sozusagen das rechtgläubige Judentum. Und wenn er eben sagt, auch sie wurden niemals für voll angesehen, meint er damit die rabbinische Tradition, die eben diese neuen Ansiedler nicht als rechtmäßige, vollgültige Juden gesehen hat.
Danke.
Cor hat sich noch
Ja.
gemeldet.
Ja, ich wollte eigentlich auf das Wort Friede kommen und übrigens auch bei dem Lo, das habe ich nicht nachgeschaut beim Hebräischen, weil ich verstand es eigentlich nicht so gut. Aber das Zweite ist, da wird schon nachdrücklich dieses Wort Frieden genannt und in alle Übersetzungen und Deutsche, die ich nachgeschaut habe, wird das Frieden überhaupt nicht erwähnt. Also wie wichtig ist es eigentlich hier oder ist es nur bei Breuer so?
Nein, ich habe wirklich auch in der deutschen Übersetzung, und zwar die Luther-Übersetzung, nachgesehen und da ist es schlicht und einfach weggelassen
Ja.
worden.
Ja, aber bei
Und
allen, die ich nachgesucht habe, auch die
es
Niederländer
hat,
haben das nicht.
ja, es ist irgendwie schon auch, es wird ein Wort unterschlagen, von dem es keinen Grund gibt, es nicht zu übersetzen, würde ich sagen. Und vielleicht gibt es andere Möglichkeiten, es zu interpretieren, als es Breuer tut, aber das Wort steht da.
Ja.
Er schrieb in Frieden, und sollte man eigentlich mit übersetzen, würde ich sagen.
Ja, selbst Uwe Rosenzweig nicht, wenn ich gut gesehen habe. Also, ich habe wohl irgendwo gesehen, dass er es als Gruß genannt hat, aber das ist heutzutage so als
Ja,
Gruß,
das
ne?
wäre, es wäre eine Möglichkeit, vielleicht je nachdem, wie man den Vers punktiert, dass man den sozusagen
Ja.
aufhören würde und in den Tagen Artaschasters schrieb er dann Doppelpunkt in Frieden, sozusagen mit dem
Ja.
Friedensgruß. Das wäre theoretisch wohl schon eine Möglichkeit, wie man es auch verstehen könnte.
Okay, gut, danke.
Aber ich halte eigentlich die Interpretation, also zum Beispiel die Lesart von Breuer für relativ plausibel. Das,
Ja. Darum frage ich nach.
ja. Ja, Sie haben mich auch so ein bisschen gefragt, warum Breuer hier so stark eben was betont, man muss sich absetzen. Er hat natürlich die rabbinische Tradition für sich dabei. Ich habe mir überlegt, ob das vielleicht auch was damit zu tun hat, ob ein orthodoxer Rabbiner seiner Zeit, wo im deutschen Judentum ja schon die Mehrheit nicht mehr orthodox war, sondern wenn überhaupt noch religiös eher reformiert, ob ihm da auch wichtig war, eben das orthodoxe Judentum als das einzige Richtige darzustellen und das vielleicht auch, ohne dass er es möglicherweise selber gemerkt hat, auch bei ihm im Hintergrund steht. Wäre zumindest, glaube ich, eine Überlegung wert. Bei Benjamin Lau werden wir sehen, dass es ein bisschen in eine andere Richtung geht und er holt auch ziemlich weit aus, um uns zu erklären, wie es zu dieser Ablehnung gemeinsam zu bauen kommt. Ja, er zitiert zunächst mal Esra 4, 1 bis 2. Und die Bedränger Judas und Benjamins hörten, dass die Kinder des Exils den Tempel des Ewigen, des Gottes Israels bauten. Und sie traten zu Serubabel und zu den Häuptern der Vaterhäuser und sagten zu ihnen, wir werden mit euch bauen, denn so wie ihr, so werden wir euren Gott suchen. Und ihm bringen wir Schlachtopfer dar seit den Tagen Esarhaddons, des Königs von Assyrien, der uns hierher hinaufgebracht hat. Dies ist das erste dokumentierte Zusammentreffen der Kinder des Exils mit den Bedrängern Judas und Benjamins. Eine Bezeichnung, die ihnen sicher angeheftet wurde, nachdem sie in ihrem Kampf gegen die Hinaufziehenden erfolgreich waren. Nach dem hier beschriebenen waren es die Einwohner Samarias, die ihre Wurzeln in den Tagen der Exilierung, die die Könige Assyriens an den Einwohnern des Reiches als Strafmaßnahme und zur Verhinderung von Rebellionen vornahmen, sahen. Die Zerstörung des Nordreiches Israel 721 vor brachte einen Bevölkerungsaustausch mit sich. Sehr viele von den Stämmen Israels wurden nach Nordosten in die Weiten des Assyrischen Reiches exiliert. Gleichzeitig blieben im Land auch viele, die nicht exiliert wurden und Untertanen des Assyrischen Reiches wurden und danach Untertanen des Babylonischen und des Persischen Reiches. Die Neueinwanderer wurden in Samaria, damit meinte ich jetzt die aus anderen Teilen Assyriens nach Samaria gebracht wurden, die Neueinwanderer wurden in Samaria assimiliert und übernahmen die lokale religiöse Tradition, den Glauben an den Gott Israels. Die Dokumentation über die Verbannung und die Problematik in ihrem Mischglauben zwischen ihren alten Göttern und dem Gott Israels gibt uns das Buch der Könige. Und der König von Assyrien brachte von Babel und von Kutta und von Awa und von Hamat und von Sepharvayim und siedelte sie in den Städten Samarias an, anstelle der Kinder Israels. Und sie nahmen Samaria in Besitz und wohnten in seinen Städten. Und jedes Volk machte sich seinen Gott und stellte ihn auf im Heiligtum auf den Höhen, die die Samaritaner gemacht hatten. Jedes Volk in seinen Städten, in denen es wohnte. Und sie fürchteten den Ewigen und machten sich aus ihren Reihen Priester der Höhen, die für sie Dienst taten im Heiligtum der Höhen. Den Ewigen fürchteten sie und ihren Göttern dienten sie nach der Weise der Völker, von denen sie verbannt worden waren. Fast 200 Jahre waren vergangen, seit sich diese Einwanderer in Samaria und in Städten Israels niedergelassen hatten. Und durch natürliche Assimilationsprozesse wurden die Einwohner dieses Landes zu einer gemeinsamen kulturellen Einheit. Jahrhundertelang existierte in Samaria eine israelitische Tradition, die eine alte Tradition der Stämme Israels zusammen mit der Übernahme von Teilen einer neuen Kultur, die die Einwanderer aus Assyrien mitbrachten, bewahrte. Wie verhielten sich die Einwohner Judas ihren Nachbarn aus dem Norden gegenüber, teils ihre Familienangehörigen und teils neu Niedergelassene? Die 150 Jahre der Existenz Judas nach der Zerstörung des Nordreichs Israel zeigen, dass es innerhalb Judas interne Spannungen gab zwischen der Tendenz, die die Stämme Israels vereinigen wollte, und der Tendenz, die verlangte, sich zu isolieren und abzusondern. Das erste und klarste biblische Bild für die Existenz dieser Spannung aus den Tagen nach der Zerstörung Jerusalems wird nach der Ermordung Gedalias im Land Benjamin beschrieben. Und es kamen Leute aus Sichem, aus Shiloh und aus Samaria, 80 Leute mit abgeschorenen Bärten und zerrissenen Kleidern. Sie hatten sich zusammengetan und Speiseopfer und Weihrauch waren in ihrer Hand, sie zum Haus des Ewigen zu bringen. Jeremia 41,5. Der Schriftvers beschreibt eine Prozession von Leuten, die aus Sichem, aus Shiloh und aus Samaria hinaufziehen. Die Kunde von der Zerstörung war nach Samaria gelangt und die Leute zogen im 7. Monat zur Wallfahrt hinauf mit Speiseopfern und Weihrauch, um über den geschändeten Altar des Ewigen zu weinen. Jishmael aus der Nachkommenschaft des Hauses David, nur einen Tag vorher hatte er den Statthalter Gedalia ermordet, weil dieser mit dem babylonischen Eroberer zusammenarbeitete, ging zu ihnen hinaus und lud sie in das Haus des Gouverneurs Gedalia ein. Und als sie in die Stadt hineinkamen, schlachtete Jishmael ben Netanja sie ab in den Brunnen hinein, er und die Leute, die mit ihm waren. Und den Brunnen, in den Jishmael all die Leichen der Leute warf, die er wegen Gedalia erschlagen hatte, hatte der König Assa gemacht, wegen Baasha, dem König von Israel. Diesen Brunnen füllte Jishmael ben Netanjahu mit Gefallenen. Diese Verse beschreiben die gewalttätigsten Mordtaten, die es in der Bibel gibt, und erwecken Ekel. Nur die Beschreibung der Morde Jehus ben Nimshi, der alle Baals Propheten Isabels tötet, kommt an diese Beschreibung heran. Trotz aller Problematik, die darin liegt, scheint es, dass man einen rationalen Beweggrund für den Mord finden kann, vor dem Hintergrund der Gestalt Ishmaels als Nachkomme des Königshauses. Er wirft die Leichen an einen ganz bestimmten Ort, der in der kollektiven Erinnerung des Königreichs Juda gut bewahrt ist. Die Bekanntschaft mit diesem Ort führt uns zurück in die Geschichte des Beginns des Königreichs Juda und des Königreichs Samaria, Jahrhunderte vor der Zerstörung Jerusalems, in die Mitte des 9. Jahrhunderts. Die Tage Assas, des Königs von Juda, sind der Beginn der Zeit des gewalttätigen Krieges zwischen diesen beiden Schwesterkönigreichen. Im ersten Buch der Könige wird der Krieg zwischen Assa und Baasha beschrieben. Und Krieg war zwischen Assa und Baasha, dem König von Israel, all ihre Tage. Und Baasha, der König von Israel, zog nach Juda hinauf und baute Rama, um Assa, dem König von Juda, keinen Ausgang und keinen Eingang zu geben. So beginnt ein jahrhundertelanger Krieg zwischen Ephraim und Juda. In der Erinnerung Judas baute Baasha, der König von Israel, Rama, Befestigungen gegen Juda. Nach einem politischen Schritt des sich stützend auf Aram befestigte Assa seine Mauern und baute Mizpe als befestigte Stadt und Geva. Mizpe ist die Erinnerung an eine judäische Festung, die das Königreich Samaria daran hinderte, in das Gebiet Judas zu kommen. Seitdem und bis zur Zerstörung der beiden Königreiche floss fast nur schlechtes Blut zwischen den Nachkommen des Königshauses aus dem Haus David und den Bewohnern Samarias. Noch in den letzten Tagen des Königreichs Samaria fiel Israel über Juda her in dem Versuch, die Kontrolle über Jerusalem zu gewinnen und einen Bewohner Gileads in ihr zum König zu machen. Nach der Zerstörung Samarias Ende 8. Jahrhundert wollte Hiskia, der König von Juda, die übrig gebliebenen Israeliten bei der Pessachfeier mit dem Königreich Juda vereinigen. 2 Chronik 30. 100 Jahre später wollte Joschia die Zerstreuten Israels, die aus Samaria exilierten, versammeln und das Königreich vereinigen. Es gelang Joschia mit der Hilfe des Propheten Jeremia, das Volk hinter sich zu erwecken und die Botschaft zu den Stämmen Ephraims zu bringen. Sie nahmen die Botschaft der Versöhnung an, verzichteten auf die Tempel in Bethel und in Dan und kehrten nach Jerusalem zurück. Mit dieser Darstellung Joschias habe ich mich ein bisschen schwer getan, denn in 2 Könige wird seine Religionsreform als eigentlich eine sehr intolerante Handlung, eben alle Heiligtümer außerhalb Jerusalems zu zerstören, die Priester zu töten, ziemlich brutal geschildert. Ich vermute, dass Benjamin Lausig hier auf den Vers in 2 Chronik 34, 33 bezieht, wo es eben heißt, und Joschia entfernte alle Gräuel aus allen Ländern der Kinder Israels und machte alle, die sich in Israel befanden, dahingegen untertan, dem Ewigen ihrem Gott zu dienen. All seine Tage lang wichen sie nicht von dem Ewigen, dem Gott ihrer Väter, ab. Also hiermit ist mit Israel eindeutig das Nordreich im Gegensatz zu Juda gemeint. Mhm. Und es wird zumindest gesagt, dass die übrig gebliebenen aus dem Reich Israel eben wieder den Gott Israels angebetet haben, aber auch das klingt nicht wahnsinnig tolerant. Also da habe ich das Gefühl, dass Benjamin Lau das ein bisschen zu versöhnlich darstellt, als es sich wirklich nach der Bibel machen lässt. Aber er hat selber keine Fußnote dazu gebracht, also von daher weiß ich nicht, auf welche Stelle er sich genau beziehen will. Ja, aber in jedem Fall geht, also wir haben diese Versuche der Könige von Juda, die übrig gebliebenen des Reiches, Nordreiches Israel zu integrieren. Und Lau schreibt dann weiter, aber Jerusalem kehrte nicht mit ganzem Herzen zu ihnen zurück. Die Tendenz zur Absonderung hatte sich bereits vertieft. Die Angehörigen der in Samaria verbliebenen Stämme gingen unter den Einwohnern, die von Tiglath-Pileser dorthin gebracht wurden, auf. 150 Jahre vor der Zerstörung Judas. Viele aus den Stämmen Israels, die am Ort blieben, gingen sicher Ehen ein mit den Samaritanern, die die Religion Israels als Konvertiten aus Angst vor den Löwen annahmen. Eben, wie es in Zwei Könige beschrieben wird, dass sie von den wilden Tieren geplagt wurden und deswegen meinten, sie müssen den Gott des Landes anbeten. Die Absonderungsströmung unter den Nachkommen des Königshauses war nicht bereit, von der Erneuerung des Bundes mit diesen Assimilanten zu hören. Jishmael ben Netanja wuchs als Nachkomme des Königshauses auf und seine Erinnerungen waren voll von den Erzählungen über die Kämpfe zwischen Israel und Juda. Er erinnerte sich gut an die Erzählungen der früheren Generationen von dem Versuch der Stämme Israels, Juda zu erobern, an die Koalition, die der König von Israel mit dem König von Aram einging und an ihren Krieg gegen Israel, 2 Könige 16. Und jetzt war die Zeit der Rache und der Begleichung der Rechnung da. Den Brunnen, den Jishmael mit den Gefallenen füllte, hatte sein Vorvater Assa gegraben. Mit dieser Tat wollte Jishmael die tiefe Erinnerung an den Riss zwischen den Brüdern und die pulsierende Rache des von den Königen Israels vergossenen jüdischen Blutes zum Ausdruck bringen. Mit dieser Tradition tiefen Widerstandes gegen die Vereinigung mit diesen sich miteinander vermischenden Einwohnern Samarias zogen die Rückkehrer nach Zion und an ihrer Spitze Zerubbabel von den Nachkommen des Königshauses und mit ihm Josua, der Hohepriester, hinauf. Das Eröffnungsbild, das vor uns ausgebreitet wird, ist ein Antrag von Seiten der Bedränger Judas und Benjamins, die den aus dem Exil zurückgekehrten vorschlagen, Teilhabe an dem Werk des Neubaus des Tempels in Jerusalem zu sein. Das Argument zur Rechtfertigung ihrer Teilhabe an dem Werk ist religiös. Denn so wie ihr, so werden wir euren Gott suchen. Und ihm bringen wir Schlachtopfer dar seit den Tagen Esarhaddons, des Königs von Assyrien, der uns hierher hinaufgebracht hat. Da das ganze Ziel des Hinaufziehens der Rückkehrer aus dem Exil religiös und auf die Umsetzung der Erklärung des Kyros hinsichtlich des Baus des Tempels fokussiert ist, möchte jeder, der an dem Glauben an jenen Gott Anteil hat, Anteil an der Wiederherstellung des Tempels des Gottes Israels auf seinen Ruinen haben. Die Trauer der Einwohner Samarias und ihr Wunsch, mit Speiseopfern hinaufzuziehen und über Jerusalem zu weinen, wie oben aus dem Buch Jeremia beschrieben, hatten sich vor einigen Jahrzehnten ereignet. Und sie beschreiben zuverlässig den Entschluss der Einwohner Samarias, ihre Kultur und ihre Erinnerung mit der Kultur und der Erinnerung der aus Juda und Jerusalem Exilierten zusammenzubinden. Nach der Dokumentation ihrer Worte, wie sie hier bewahrt ist, hatten sie eine gute Absicht und wollten den Hinaufziehenden die Hand ausstrecken und nicht das Ziel des Hinaufziehens zerstören. Angesichts dieser Aussage kann man weiterlesen und die Antwort Josuas des Hohen Priesters und Zerubbabels hören. Nicht euch, sondern uns obliegt es, ein Haus für unseren Gott zu bauen, denn wir allein, Jachat, werden dem Ewigen, dem Gott Israels bauen, wie uns der König Kyros, der König von Persien, befohlen hat. Das Wort Jachat verwirrt. Wenn heute jemand Jachat sagt, meint er eine verbindende Bewegung, zusammen. Aber wenn Menschen aus der Zeit des Zweiten Tempels Jachat sagten, meinten sie eine Abtrennungsbewegung von einer anderen Gruppe weg. Jachat ausschließlich. Mit diesem Vers wurde das sich absondernde Judentum geboren, das von Widerspruch gegen die Integration mit anderen Gruppen charakterisiert ist. Auch mit solchen, die sich grundsätzlich mit seiner Tora und mit seinem Glauben identifizieren. Ist der Ursprung dieser Absonderung national und liegen ihre Grundlagen im Bewusstsein eines von den Stämmen des Nordens abgesonderten Stammes Juda? Ist der Ursprung dieser Absonderung religiös und sind ihre Grundlagen kurz zurückliegend und mit der Kultur verbunden, die in den Tagen des babylonischen Exils entstand? Wie auch immer, diese Absonderung wird sich im gesamten Verlauf der Zeit des zweiten Tempels fortsetzen und Form und Gestalt annehmen. Man kann sagen, dass von diesem Blick an, von dem Zeitpunkt an, an dem sich die Rückkehrer nach Zion entschlossen, den Kontakt mit den Einwohnern des Landes abzubrechen, das große Drama der Epoche des zweiten Tempels beginnt, in dem religiöse Angelegenheiten, Nationalgefühl, Diplomatie und Grundfragen der Identität miteinander vermischt sind. Die Reaktion der Einwohner des Landes war zu erwarten. Sie wurden sofort zu Bedrängern und begannen mit Machenschaften gegen die Hinaufziehenden. Wir haben gesehen, dass es bereits zu Beginn der Ankunft im Land feindliche Äußerungen den Hinaufziehenden gegenüber von Seiten der Völker des Landes gab. Aber jetzt können sich die feindlichen Äußerungen an etwas festmachen. Die Schrift beschreibt den Verlauf der feindlichen Äußerungen von hier an bis in die Tage des Darius. Und das Volk des Landes ließ die Hände des Volkes Juda schlaff werden und machte ihnen Angst davor zu bauen. Und sie mieteten gegen sie Ratgeber, ihre Pläne zu vereiteln, alle Tage des Kyros, des Königs von Persien, und bis zur Königsherrschaft des Darius, des Königs von Persien. Und damals hörte die Arbeit am Haus Gottes, das in Jerusalem ist, auf, und sie hörte auf bis zum zweiten Jahr der Königsherrschaft des Darius, des Königs von Persien. Nach einer einfachen Rechnung dauerte die Gewalttätigkeit der Völker des Landes, den nach Juda hinaufziehenden gegenüber, 16 Jahre lang an. Vom zweiten Jahr seit ihrem Hinaufziehen, 537, bis zum zweiten Jahr des Darius, 521. Während dieser Jahre hören wir nichts von den Einwohnern Jerusalems und Judas. Eine schwerlastende Ruhe trübt die Feier der Grundsteinlegung des Tempels. In diesen Jahren zeigt sich, dass nichts geschieht. Die große Begeisterung der nach Zion hinaufziehenden verflog immer mehr angesichts der politischen Realität. Niemand hatte ihnen erzählt, dass das Land, nach dem sie Sehnsucht hatten, von Völkern bewohnt wird, die sich in ihm etabliert hatten und sich nicht freuten angesichts der Hinaufziehenden aus Babylon, die in ihre Städte zurückkehren. Die Wirklichkeit schlug sie und ließ sie stumm und niedergedrückt zurück. Ja, soweit der Ansatz von Benjamin Lau. Dazu Anmerkungen?
Die Frau Fiesbau und der Herr Stadtmüller haben sich gemeldet.
Aber der Stadtmüller zuerst, bitte.
Ja, ich habe ein Problem mit der Übersetzung des ersten Wortes in Kapitel 4, und zwar nicht in Ihrem Text, sondern die Bibel in gesetzter, in sogenannter gerechter Sprache, die übersetzt da für mich völlig unplausibel, nicht mit Bedränger oder Feinde oder Gegner, wie ich das sonst in verschiedenen Übersetzungen gefunden habe, sondern komischerweise schreiben die die Offiziellen von Juda und Benjamin. Ergibt meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn, aber das sind ja auch intelligente Leute, die das übersetzt haben, und ich kann mir das einfach nicht erklären, wie man also ich habe auch zwar kein ausführliches, aber ein kleines Hebräisch-Wörterbuch, und da war auch von dem Zarei, das da steht auf Hebräisch, überhaupt nicht eine Assoziation mit offiziell, sondern immer ob gegnerisch, feindlich, unterdrückerisch. Also ich kann mir jetzt nicht erklären, wie jemand in so einer Übersetzung, die auch geprüft wird vom Lektorat, die Bezeichnung Offizielle da draus machen kann. Haben Sie vielleicht irgendeine Idee, wie sich das erklären mag?
Ja, ich habe eine Vermutung. Also das Wort Zarei ist eindeutig Bedränger. Das kommt auch im Buch Esther nochmal. Haman wird als der Bedränger der Juden bezeichnet. Das ist dieselbe Wortwurzel. Ich vermute, Sie haben das Wort Zarei mit Zadeh geschrieben, durch das Wort Zarei mit Zin geschrieben ersetzt. Und das sind dann wirklich im modernen Hebräischen, dass die Minister, Im älteren Hebräisch sind das offizielle Fürsten, wie auch immer. Also ich glaube, dass das ist, was technisch passiert ist. Warum sie das gemacht haben, ist nochmal eine andere Frage. Das würde sozusagen Sinn machen. Es könnte daran liegen, dass am Anfang sie ja noch gar nicht feindlich sind. Da weist ja auch Benjamin Lau darauf hin, in seiner Bemerkung, wo er sagt, dass ihnen diese Bezeichnung Bedränger vermutlich nachträglich angeheftet wurde. Und von daher uns eigentlich überraschen kann, dass wir in dem ersten Moment, wo sie ja eigentlich ganz nett darum bitten und sagen, wir möchten mit euch zusammen bauen, da klingt es merkwürdig, dass sie da schon als Bedränger bezeichnet
Genau,
werden. Vielleicht ist das der Hintergrund der Übersetzer, dass sie nach einer anderen Erklärung gesucht haben.
aber das wird dann auch anders geschrieben, dieses.
Ja, das ist ein anderer Konsonant.
Also dann haben die praktisch eine andere Textgrundlage sich genommen. Also
Ja,
nicht die.
ich kann mal gerade in der Biblia Hebraica nachgucken, ob es irgendwelche Manuskripte gibt, die das unterstützen. Sekunde. Nein, also die Textüberlieferung scheint eindeutig zu sein, auch in anderen Übersetzungen. Das ist so ein typisches Beispiel, wenn Bibelübersetzer meinen, der Text passt nicht. Und dann, das machen ja auch Exegeten manchmal, wenn sie meinen, der Text passt nicht. Und die müssen es dann zumindest erklären und sagen, warum sie da jetzt ein anderes Wort einsetzen. Und so in einer Übersetzung kann man das machen, ohne eine Fußnote zu machen, dass es eigentlich eine Änderung ist. Also das ist meine Vermutung, dass das passiert ist.
Aber es ist eigentlich Willkür und nicht am Text festzumachen.
Es ist, ja, also es ist zumindest ein sehr freier Umgang. Das, ich denke, wir haben hier nicht einen Fall, wo der Text so kompliziert ist, dass das überhaupt nicht geht, wo man sagen muss, der muss verdorben sein. Und von daher ist es schon, also ich kann mir Ihre Argumentation irgendwo vorstellen, aber man hätte zumindest eine Anmerkung machen sollen, würde ich meinen, und das nicht einfach so übersetzen.
Danke sehr.
Ja, dann war Frau Fichtbauer.
Ja, ich stoße mich ein bisschen an der Reinwaschung des Mordes durch Jishmael. Der kommt ja, stammt ja aus dem Hause Davids und der macht ja nur das, was vorher auch geschehen ist. Aber das ist wirklich so fürchterlich und rabiat. Aber dann, es gibt eine rationale Bewegung für den Mord. Und er wirft die Leichen ja in einen bestimmten Ort, der in der kollektiven Erinnerung des Königreichs Juda gut bewahrt ist. Aber das wird quasi irgendwie als Entschuldigung oder als Rechtfertigung gesehen. Und das kann ich also nicht akzeptieren. Das wäre das Erste. Also Rechtfertigung, ja, er stammt aus dem Hause Davids. Ist ja alles ganz schnell erlaubt, ja. Das Zweite, also die Feinde von Judäa oder die Offiziellen, wie wir eben gehört haben, von Juda und Benjamin. Als die erfuhren, dass die Heimkehrer also den Tempel bauen, da kamen sie sofort zum Statthalter, also zum Statthalter der Juden gegenüber den Persern und sagen, wir wollen euch mit euch zusammenbauen. Und das wird sofort abgelehnt, von vornherein, ohne irgendwelche Überlegungen. Vorher sind aber Handwerker schon mal am Werk gewesen, was weiß ich, Zimmerleute und man weiß nicht, wo die herkommen. Ja gut, die werden bezahlt, dann geht das ja. Aber wir wissen nicht, wer die sind. Also die können ja auch irgendwie ja unrein sein. Aber jetzt die Leute aus dem Norden, die mitmachen wollen und die eigentlich, das weiß die neuere Forschung der Archäologie von ihren archäologischen Zeugnissen her, ja doch den gleichen Glauben hatten. Gut, sie haben auf dem Jarizim ihren Gott verehrt, also jetzt die Samaritaner oder Samariter oder wie wir sie nennen, oder Samaria. Also auf dem Garizim. Aber sie wollten ja eigentlich ihren Gott, den sie als denselben sahen wie die Juden in Jerusalem, wollten sie ja dann Opfer darbringen. Also, ich habe mich jetzt beschäftigt ein bisschen mit diesem Thema und da hieß es ja, hinter diesem wir wollen euch nicht, da stand ja wahrscheinlich irgendwie, standen ja auch finanzielle und politische Interessen. Denn finanziell, hieß das, alles Geld fließt nach Jerusalem, in den Tempel, als Tempelsteuer. Und da fließt kein Geld in das Heiligtum der Samaritaner auf dem Berg Gerizim. Also jetzt habe ich verschiedene Dinge angesprochen. Ja, können Sie bitte darauf antworten? Ja. Ja, okay.
Ich weiß nicht, ob man sagen sollte, dass Benjamin Lau Yishmael reinwäscht, denn er schreibt ja schon, dass es die gewalttätigsten Mordtaten hier sind, die in der Bibel beschrieben werden, und bringt erst dann die Erklärung, was der Hintergrund dafür sein kann. Ich glaube, das ist wirklich auch etwas, man kann Taten furchtbar finden und auch durchaus der Meinung sein, dass sie nicht zu entschuldigen sind, aber trotzdem zu versuchen, historisch zu erklären, wie es dazu gekommen ist. Und in dem Sinne, weil er auch gerade vorher so eindeutig sagt, dass es eben ja furchtbare Mordtaten sind, kann ich damit umgehen, würde ich sagen, eben das im Hinterkopf zu behalten. Er erklärt das natürlich sehr ausführlich, was mich ja ein bisschen gestört hat bei so im Verlauf der Übersetzung, wo ich ein bisschen mehr in den Text reingegangen bin, dass es wirklich so aussieht, als wenn der Krieg eigentlich immer von dem Königreich Israel ausgeht und die eigentlich immer die dafür Verantwortlichen sind, während die Judäer ja versucht haben, sich zu arrangieren. Das fand ich ein bisschen einseitig, muss ich sagen. Das ist auch durchaus, das hat in gewisser Weise entspricht es natürlich der Tendenz der Königsbücher, die ja das Königreich Israel von vornherein als illegitim, weil es von David abgefallen ist, ansehen. Da hätte man sicher noch ein paar andere Dinge auch bringen können. Ja, man merkt es auch am biblischen Text schon selbst, eben auch in Jeremia 41. Es heißt da ja wirklich, Yishmael schlachtete sie ab. Das ist in der Bibel ganz selten, dass das Wort Schlachten für das Töten von Menschen benutzt wird und will eben auch auf besondere Weise zeigen, wie furchtbar das ist. Kann man wohl schon sehen. Ja, das ist das eine zu der Darstellung von Yishmael. Und ja, ich denke, darum geht es ja auch Benjamin Lau zu sagen, dass eigentlich diese Trennung zwischen den Samaritanern und den Rückkehrern aus dem Exil, dass die Trennung gar nicht so groß war, dass sie letztlich an denselben Gott geglaubt haben und darum eigentlich gar nichts dagegen gesprochen hätte, aus religiösen Gründen, dass sie gemeinsam den Tempel bauen. Und deswegen schreibt er ja auch, dass hier eigentlich das Judentum als Absonderungsreligion in gewisser Weise beginnt. Und da übt er ja auch durchaus Kritik dran. Und natürlich stehen da auch bei solchen Dingen immer wirtschaftliche Aspekte natürlich im Hintergrund, aber sicher auch, und das werden wir noch ein bisschen im weiteren Verlauf sehen, schon auch so eine gewisse theologische Konzeption zu sagen, wir haben das Exil durchgemacht, wir haben die Erfahrung, aus dem Land rausgenommen zu werden und wieder zurückkommen zu dürfen, gemacht. Und das ist eine besondere Erfahrung, die anderen, die nie weg waren, nicht gemacht haben und sich dadurch auch irgendwie als was theologisch Besseres zu sehen, sozusagen. Das spielt sicher auch mit. Und ja, und hier fängt wirklich die große Frage an, eben, Wie bildet man seine Identität? Muss man sich abgrenzen? Ist man bereit, andere zu integrieren? Das steht alles dahinter.
Aber meines Wissens sind ja doch auch einige der aus dem Nordreich Deportierten wieder zurückgekommen, auch wieder zurückgekommen. Beziehungsweise es waren nicht alle deportiert. Genauso
Also
wie
letzteres, dass sie nicht alle deportiert waren,
genau,
das
so im
stimmt
Süden
wohl. Wir
auch.
haben kein Zeugnis darüber, dass es Rückkehrer aus dem Nordreich Deportierten gibt. Also da gibt es Prophetien, die das erhoffen, aber davon wird nichts berichtet. Aber man kann wohl davon ausgehen, und das zeigt im Lau ja auch hier damit zu sagen, dass es eigentlich eine Mischbevölkerung ist, dass nicht alle deportiert wurden. Das zweite Buch der Könige in Kapitel 17 versucht schon einen anderen Eindruck zu erweisen. Also danach klingt es so, dass alle deportiert sind und eben fremde Völker neu angesiedelt werden. Das macht es natürlich auch leichter, die nachher abzulehnen, wenn man sagt, die haben ja nie was mit uns zu tun gehabt. Während eben die Samaritaner selber, die als eine ganz kleine Gemeinschaft bis heute existieren, die führen ja wirklich ihre Tradition als auf Überreste der 10 Stämme, die eben nie exiliert worden sind, zurück. Und Benjamin Lau versucht es ja irgendwie ein bisschen zu verbinden, würde ich sagen, wie es auch einigermaßen der modernen Forschung entspricht, zu sagen, es gab eben die nicht ins Exil geführt worden sind, und die neuen, die dazukamen, und daraus ist auch eine neue Tradition gebildet worden. Und kann man sich ja auch sagen, weil gerade eben, weil sie den Kontakt zu Judäa nicht hatten, dass sie eben auch noch alte religiöse Traditionen bewahrt haben, so wie die Samaritaner ja heute auch noch Traditionen haben, die das rabbinische Judentum anders hat, dass das aus dieser Zeit stammt. Ja, ich frage mich, habe ich auch gefragt, warum ist es Benjamin Lau so wichtig, hier eigentlich Kritik an dem Verhalten der Rückkehrer zu üben und ja wirklich ziemlich scharf eigentlich zu sagen, hier ist das Judentum als abgesonderte Religion geboren. Und der eine Grund ist sicher, weil wo er dann nachher schreibt, dass hier das große Drama der Epoche des zweiten Tempels beginnt. Denn es ist, im Talmud heißt es, der Grund, warum der zweite Tempel zerstört worden ist, im Gegensatz zum ersten Tempel, der wegen Götzendienst zerstört wurde, der Grund für die Zerstörung des zweiten Tempels ist unbegründeter Hass untereinander. Und da gibt es eine lange Geschichte, die erzählt wird, was genau passiert ist vor der Zerstörung des zweiten Tempels. Aber das ist sozusagen, was jeder Israeli, religiös gebildet oder nicht, heute im Kopf hat, wenn man so spontan fragt, warum ist der zweite Tempel zerstört worden, weil man sich nicht einig war, weil die unterschiedlichen Gruppen einander verfeindet waren und diese Uneinigkeit den Römern gegenüber letztlich zum Untergang geführt hat. Das ist der Gedanke, der dahinter steht, und das ist etwas, was bis in heutige israelische Politik enorm aktuell ist. Auch bei den Demonstrationen, die jetzt eben gegen die Gesetzesreformen der Regierung sind, dass einerseits es Demonstrationen dagegen gibt, aber auch immer wieder betont wird, ja, wir müssen doch einig sein, weil man sonst sich eben gefährdet sieht, dass man Freunden von außen gegenüber nicht standhalten kann. Also man könnte fast sagen, es ist fast schon paranoid, denke ich manchmal, wie sehr man die Einheit betont. Es wird auch in letzter Zeit von manchen kritisiert, das ist eigentlich genau das, was passiert ist, nach der Ermordung Rabins, der ja ermordet wurde von einem orthodoxen Juden, der der Meinung war, dass man es mit der Halacha rechtfertigen kann, einen Ministerpräsidenten zu ermorden, der bereit ist, Teile des Landes Israel an Nichtjuden abzugeben. Und das war ja wirklich ein Schock für die große Mehrheit der Bevölkerung. Und die Folgerung eigentlich war, wir müssen sehen, dass es keinen Riss im Volk gibt. Also auch aufgrund der großen Demonstrationen, die vorher gegen die Oslo-Abkommen waren. Und eigentlich eher die Leute, die eben auf der Seite Rabbins standen, eher die Tendenz hatten, wir müssen für Einheit unter dem Volk sorgen. Und man damit einfach sich nicht mit der radikalen Ideologie, die zu dem Mord geführt hat, auseinandergesetzt hat und die sich eben weitersetzt in der heutigen Siedlertheologie und nicht irgendwo zu sagen, es gibt eine Grenze dessen, was wir als Konsensus akzeptieren können. Es gibt auch Leute, die wir ja ausgrenzen müssen, weil ihre Ideen einfach untragbar sind. Und das ist eine Sache, die heute manche sagen, wir dürfen das nicht nochmal machen, dass wir diesen Weg gehen und die Einheit sozusagen über alles setzen. Und im Übrigen auch in der religiösen Friedensbewegung wird der Mord an Rabin oft mit dem Mord an Gedalia verglichen, weil eben auch Gedalia, der als eben von den Babyloniern als Statthalter eingesetzt wurde und damit eigentlich die Babylonier die Möglichkeit gegeben haben, für die, die im Land blieben, doch ein erträgliches Leben zu machen. Die mussten halt den Babyloniern Steuern bezahlen, aber ansonsten konnte man leben. Und der eben von Yishmael als Kollaborateur ermordet worden ist, das auch ähnlich im Schicksal Rabbins zu sehen. Also da hat nochmal dieser Mord auch eine aktuelle Dimension bekommen. Also das ist das eine, was mir aufgefallen ist. Und dann habe ich überlegt, weil er ja auch schreibt, dass die Einwohner, die Hinaufziehenden nicht wussten, dass das Land nicht leer ist, sozusagen. Und da habe ich natürlich gedacht, das ist in der modernen zionistischen Bewegung, das war das, was manche zionistische Denker in Europa, die nie hier waren, auch gesagt haben. Ein Land für ein Volk, das kein Land hat, ein Land, in dem es kein Volk gibt. Und das war natürlich nicht der Fall. Weil ich auch sonst Benjamin Laus Ansichten kenne, ich würde es nicht ausschließen, dass er damit sogar auch sagen möchte, vielleicht hat auch die zionistische Bewegung hier einen Fehler gemacht, nicht mehr zu versuchen, auch schon in den ersten Jahrzehnten, noch vor der Staatsgründung, mit den einheimischen Arabern zusammenzuarbeiten und dass er durchaus so weit sicher gehen kann, zu sagen, auch die arabischen Einwohner des Landes, seien sie nun Christen oder Muslime, glauben ja auch an denselben Gott und man hätte eigentlich zusammenarbeiten können. Also aufgrund dieser Formulierung, dass er eben von dem angeblich leeren Land spricht, habe ich das Gefühl, dass er auch darauf anspielen würde. Und das ist natürlich ein enorm großer Schritt, das zu machen, das so auf diese Weise zu aktualisieren und auch diese Offenheit zu zeigen, wenn ich ihn so richtig interpretiere. Aber das, ja, habe ich so ein bisschen da auch mit rausgehört. Dann haben
Ja,
wir noch ein Problem.
Tom hat sich noch gemeldet,
Ja.
Tom.
Bitte.
Hast du mir gemeint?
Ja, du hast die
Oh
Hand
doch,
oben.
ich habe deinen Namen, ich habe meinen Namen nicht gehört. Also, nee,
Sorry.
ich danke dir dafür, was du das gerade gesagt hast, weil das ist die ganze Zeit mir auch bei dem Lesen dieses Stücke durch den Kopf gegangen. Und ich habe auch verstanden, wie ist es das möglich, dass es damals so ja, einfach sich so geteilt fühlt oder solche Animosität ist vielleicht, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort war, zwischen dem Volk. Also ich weiß auch von Niederländern, die zurückkamen, wie bei meinem Vater aus Deutschland, wenn er zurückkam, wegen seiner Zwangsarbeit in Deutschland oder andere, wie die dann empfangen wurden in den Niederlanden, das ging genau so. Und das andere, ich habe gerade schon länger eine Geschichte von vier Frauen gelesen, die den Shoah überlebt haben, alle vier auf unterschiedliche Weise, aber die jetzt dann die aber von einer auch sagt, von uns ist vorgelogen worden, das Land war nicht leer, wenn ich da kam, wenn ich nach den Shoah-Überleben da in Israel kam. Eine kam auch über Amerika dahin, also vier niederländische Frauen. Und die jetzt auch protestieren, die haben protestiert gegen die Veränderungen von den Gesetzen, so wie Netanyahu und seine Regierung das will und auch demonstrieren, was nach die schreckliche 7. Oktober, was dann die sie in ihren Namen, weil sie schreiben das selbst doch, das ist not in our name, was dann in Gaza passierte. Also ich wage das zu sagen, weil du das jetzt gerade so ein bisschen selber so gesagt hast. Also das ist, was es auch die Diskussion so schwierig macht, auch bei uns hier in den Niederlanden. Weil man sagt, von ja, man muss doch hinter Israel stehen und so, aber das haben wir eben auch immer gedacht von Amerika übrigens. Ja. Also dann danke.
Benjamin Lau machte durchaus für einen orthodoxen Rabbiner einen ziemlich mutigen Schritt, denn so wie wir es gerade vorher bei Breuer gesehen haben, für den ist ja klar, diese Absonderung ist gerechtfertigt. Und hier jetzt einerseits zu erklären, und vielleicht holt er deswegen auch so lange aus und, wie Frau Fichtbauer sagte, wäscht fast ein bisschen Yishmael rein, um zu erklären, ja, man kann das vielleicht verstehen, aber dann doch ganz eindeutig zu sagen, aber trotzdem passt es nicht. Das denke ich, ist schon, ja, ist schon eine sehr mutige Aussage. Eine Sache, auf die er nicht eingeht, ist das Problem der Chronologie. So wie er zitiert hier im 4. Kapitel von Esra die Verse 4 und 5 und nachher 24 haben wir gar kein Problem. Der Tempelbau hört in den Tagen des Kyros auf und fängt wieder an im zweiten Jahr des Darius. Aber dazwischen stehen noch einige andere Verse, die noch zwei andere Könige, nämlich Achashverosh und Artaxerxes erwähnen, die eigentlich nicht zwischen Kyros und Darius passen. Also Breuer gibt sich große Mühe, nach der talmudischen Tradition zu erklären, wie man das Jahr verstehen kann. Aber ich habe ja eine andere Erklärung eben von der modernen Bibelkritik her gefunden, die erklärt, wie das plötzlich hier reinkommt, dass eigentlich Könige erwähnt werden, die später regiert haben. Also da heißt es bei Michael Kuchmann in seinem Kommentar zu Esra, Kapitel 4 beginnt in Vers 1 bis 5 mit den Machenschaften der Bedränger Judas und Benjamins gegen den Bau des Tempels alle Tage des Kyros, des Königs von Persien und bis zur Königsherrschaft des Darius, des Königs von Persien. Verse 6 bis 23 erzählen von Anklageschriften, die die Nachbarn Judas in der Zeit nach der Einweihung des Tempels schickten. Also das ist schon die Erklärung zu sagen, wir haben ja einen chronologischen Sprung. Die erste Anklageschrift, Vers 6, wurde an Achashverosh, Xerxes, zu Beginn seiner Herrschaft 485 vorgeschickt. Ihr Inhalt wird nicht dargelegt. Also eigentlich nur in einem Vers gesagt, dass dieses Schreiben geschickt wird. Vers 7 bis 23 erzählen von einer Anklageschrift an Artaxerxes, Artaxerxes den Ersten, 464 bis 424. Vers 24 greift zurück und erzählt von der Unterbrechung des Baus bis zum zweiten Jahr des Darius aufgrund der Störungen der Bedränger Judas und Benjamins. Die Abweichung von der Chronologie in Vers 6 bis 23 beruht wahrscheinlich auf der Tatsache, dass der Redaktor des Buches Esra eine aramäische Quelle benutzte, die in Kapitel 4,7 bis 6,18 eingeschaltet wurde. Die Sprache wechselt ja auch in diesen Versen auf das ins Aramäische. Jedenfalls scheint es, dass die Änderung der Reihenfolge nicht zufällig ist. Denn die Korrespondenzen zwischen den Bedrängern Judas und Benjamins und dem persischen Königshof brachten Unheil über Juda, während die Änderung der Reihenfolge ein ganz anderes Bild entstehen lässt. Der Erfolg der in Samaria Wohnenden war nach diesem Bild zeitlich begrenzt und schließlich neigte der Königshof zugunsten der Juden im Geist der Erklärung des Kyros. Der Verfasser des Buches Esra hätte zwar jenen Teil in der aramäischen Quelle, der von der Epoche Artaxerxes handelt, ganz weglassen können, aber wenn er das getan hätte, hätte er das übersprungene Stück im zweiten Teil seines Werkes, Kapitel 7 bis 10, bringen müssen, der die Tätigkeit Esras in den Tagen Artaxerxes beschreibt. Und damit hätte er einen Schatten auf die Epoche Esras geworfen, als hätte sich damals die Lage der Juden verschlechtert. Außerdem scheint es, dass der Redaktor des Buches Ezra assoziativ vorging. Und da die Erneuerung des Tempelbaus mit Korrespondenz mit dem persischen König verbunden war, schloss er in diesem Teil der Darstellung der Ereignisse zusätzliche Episoden ein, die ein Thema in der Korrespondenz waren. Ja, ich weiß nicht, ob das so ganz klar ist. Ansonsten Nachfragen oder Anmerkungen dazu.
Ja, nee, gerade das ist mir nicht klar. Also es ist sowieso bei der Lesung, das Lesen der Bibel, vor allem die Übersetzungen, die wir haben, ganz schwierig, um das zu verstehen. Jedenfalls, ich verstehe es so direkt nicht. Ich muss da eigentlich noch mehr über wissen, um es echt verstehen zu können. Vielleicht, ich habe gerade gehört, Frau Fichtbauer, die hat viele Hintergründe und von Beispiel von Archäologie und so. Also da würde ich gerne eigentlich mehr wissen. Also wenn du da was mehr oder ein
Ja, also Beispiel das Problem in Kapitel 4 ist eben die Erwähnung von Königen, die in ihrer Chronologie so nicht stimmen kann. Also wir hören in Vers 4 bis 5, dass der Tempelbau aufhört in den Tagen des Kyros und auch liegen blieb, bis Darius zur Herrschaft kam. Und das kann man berechnen, das waren die 16 Jahre, wie Lau das erwähnt hat, zwischen Kyros und Darius regierte noch Kambyses, der Sohn des Kyros, der hier gar nicht erwähnt wird, auch für unsere Zwecke sozusagen nicht wichtig ist, aber schon ein wichtiger Herrscher war. Und danach kommt eben Darius. Und dann heißt es eben, nachdem wir also gerade gehört haben, der Tempelbau ruhte bis zur Königsherrschaft des Darius, wird dann eine Anklageschrift, die eben auch den Tempelbau verhindern soll, sozusagen, an Achashverosh geschickt. Das ist der, vermutlich eben auch der Achashverosh, der im Estherbuch vorkommt und wird normalerweise mit Xerxes identifiziert. Und hier eben zu sagen, wir sind ja eigentlich schon einen Schritt weiter, nämlich schon in der Zeit, wo der Tempel schon steht und jetzt sozusagen nachträglich dagegen protestiert wird. Das ist der Gedanke. Es bleibt eben nicht bei diesem einen Beschwerdebrief in Vers 6, sondern in den folgenden Versen wird auch nochmal wirklich wiedergegeben, ein zweiter Beschwerdebrief oder Anklageschrift an den nächsten König, Artaxasta, Artaxerxes den Ersten. Also das heißt, hier werden im Grunde genommen drei Schritte von Versuchen gezeigt, den Tempelbau bzw. das Funktionieren des Tempels zu stören. Erst unter Kyros, dann unter Xerxes und dann unter Artaxerxes. Aber wir haben ja noch gar nicht gehört, dass der Tempel neu eingeweiht ist. Das heißt, diese beiden späteren Anklageschriften, die greifen um einige Jahrzehnte vor. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum? Warum denn in Vers 24 heißt, wird ja wieder zurückgegriffen, dass damals, eben in der Zeit des Kyros, die Arbeit am Haus Gottes aufhörte bis zur Zeit des Darius. Aber gerade eben, wenn die Bibel solche Klammern macht, dass sie etwas wieder aufgreift, was einige Verse vorher gesagt wurde, muss man sich fragen, was ist mit dem, was dazwischen ist? Wie haben wir das zu verstehen? Und es gibt natürlich auch Exegeten, die sagen würden, da ist dem Redaktor ein Fehler passiert. Er hat die aramäische Quelle sozusagen, aus dem er schon einmal angefangen hat, an der falschen Stelle reingetan. Und das ist sozusagen was hier irgendwo nicht akzeptiert wird, dass man sozusagen so nachlässig sein kann, sondern zu sagen, das hat offensichtlich einen Grund. Und hier zu überlegen, dass an einer Stelle alle Versuche, die Wiederherstellung des Tempels zu verhindern, eingeschaltet wird, damit wir dann in der Folge, wenn wir in den Kapiteln 7 bis 10 vom Wirken Esras hören werden, nur positive Dinge hören werden, wie Esra eigentlich erfolgreich tätig ist, die Tora-Rolle nach Jerusalem bringt, es schafft, alle Leute dafür zu begeistern, Und da nicht nochmal sozusagen einen Schatten auf die Zeit Esras zu werfen, das vorzunehmen, um hier eher eine gerade Linie zu haben von Schwierigkeiten zum Guten hin, vielleicht eben auch gerade, weil die Person Esras so wichtig ist für die Begründung des Judentums des Zweiten Tempels. Das ein bisschen hilft. Beantwortet auch noch nicht alle Fragen hier.
Der Herr Stadtmüller hat sich noch gemeldet.
Ich tue mein
Bestes. Ich wollte kurz dafür ein, mich zwar nicht befriedigend, aber nichtsdestoweniger doch interessanten Text, einen Satz nur. Der Text ist weit weniger linear-geschichtlich diachron als vielmehr thematisch synchron angelegt. So in einem Kommentar zur Einheitsübersetzung. Damit kann ich den Widerspruch, den ich sehe, überhaupt nicht auflösen. Das ist halt ein Versuch einer irgendwie, das heißt für mich, es findet einfach, sagen wir mal, ein kreativer Umgang mit objektiven Dingen statt, und statt dass man zugibt, das ist einfach falsch. Das will man halt so nicht zugeben. Es gibt ja vermutlich in der Bibel noch mehr falsche Darstellungen. Also in dem Sinn, dass es eben objektiv mit außerbiblischen Quellen nicht zusammenpasst. Man kann man das, also ich finde es eigentlich unzulässig, so zu argumentieren, aber es wird eben so argumentiert.
Das ist ein bisschen ähnlich wie hier die zweite Möglichkeit, die erwähnt wurde, dass der Redaktor des Buches Esra assoziativ vorging und sozusagen Dinge thematisch ordnet. Ja. Man kann es natürlich als apologetisch sehen, und es gibt also Exegeten, die grundsätzlich gegen die Bibelkritik sind, bei denen bekommt sowas einen apologetischen Charakter. Ich glaube schon, man muss sich fragen, was wollen diese Texte, was sind sie für ein literarisches Genre? Es sind keine Geschichtsbücher, so wie wir das heute verstehen, die Fakten und auch in der richtigen Reihenfolge darbringen. Wir haben ja hier immerhin noch im Gegensatz zu anderen biblischen Texten, das Problem hier ist nicht, dass falsche Fakten dastehen, sondern dass sie falsch geordnet sind. Das ist also ein Stück besser dran als in anderen Geschichten, wenn man zum Beispiel im Buch Josua die Zerstörung Jerichos hat es nicht gegeben. Da muss man sich nochmal eine andere Frage stellen, wie das zu erklären ist. Aber ich denke schon, also ich würde sagen, man sollte schon auf die historischen Fakten und die Probleme in der Chronologie eingehen. Aber ich würde schon, also in kleineren Sachen kann es auch sicher mal einen Fehler geben. Es kann was falsch eingeschaltet werden. Aber ich würde schon sagen, wenn ich die Bibel als religiöses Buch ernst nehme und ja doch davon ausgehen muss, vielleicht muss ich gar nicht mal sagen inspiriert, sondern einfach sagen, das waren Bücher, die den Leuten wichtig waren. Die schreibt man nicht einfach so nachlässig dahin, sondern man macht sich ein paar Gedanken darüber, dass ich mich dann doch, wenn ich das als literarisches Werk betrachte, fragen kann, kann da nicht vielleicht auch eine Absicht hinterstecken? Ich muss sie vielleicht nicht immer finden und manchmal passt es vielleicht auch nicht, aber wirklich grundsätzlich mal den biblischen Verfassern und Redakteuren das Zugeständnis zu machen, dass sie nicht nachlässig waren, sondern sich wirklich hingesetzt haben und Absichten mit etwas haben und eben im Hinterkopf zu haben, es geht hier um Theologie und um theologische Aussagen, die im Vordergrund stehen, und denen kann man vielleicht mal eine faktenmäßige chronologische Darstellung auch aufbauen. Ist mir auch nicht immer so gegangen, aber nachdem ich inzwischen relativ viel von diesen modern orthodoxen Auslegungen, die ja eben mehr literarisch als historisch-kritisch rangehen, halte ich da eigentlich ziemlich viel von. Und ich glaube, es ist ja heute schon, ich kenne mich da weniger aus, aber ich glaube, es ist schon auch in klassischer Literatur heute, also die alten Römer und Griechen, wo man sich auch, wo man vielleicht früher Textkritik gemacht hätte und heute doch auch eher fragt, was wollten die Leute so sagen in der Darstellung, wie sie sie gemacht haben. Aber wir können das gerne weiter diskutieren bei den weiteren Problemen, die anstehen.
Ja.
Gut, wenn nicht noch was ist, dann wären wir, glaube ich, für heute Abend durch. Und
okay, ja,
dann sehen, wie es denn, wie dann schließlich ja der Tempelbau gelingt beim nächsten Mal. Dann wünsche ich bis dahin noch eine gute Woche.
Vielen Dank.